An den deutschen Grenzen staut es sich. Wer von Polen, Österreich oder Frankreich kommt, der muss zurzeit mit Wartezeiten rechnen. Es wird überall kontrolliert. Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen wollen, die werden zurückgewiesen. Und auch viele, die um Asyl bitten. Und damit wird ein zentrales Wahlversprechen der Union, die Migrationswende, umgesetzt. In 7 Tagen waren das 739 Zurückweisungen. Viel Aufwand für wenig Ergebnis und dazu noch nicht konform mit dem EU-Recht. Das sagen die Kritiker. Und auch die Nachbarländer zeigen sich unzufrieden angesichts des deutschen Alleingangs. Der Bundesinnenminister hält am Kurs fest. Dobrindts Migrationspolitik. Hart an der Grenze. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, das sind meine Gäste. Alexander Throm ist der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Er ist auch Mitglied im Innenausschuss und sein Wahlkreis ist Heilbronn.
Guten Abend.
Ich begrüße seinen Kollegen quasi, Marcel Emmerich, auch innenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und sein Wahlkreis ist Ulm.
Guten Abend.
Franziska Clemens ist bei uns, Redakteurin bei Table Briefings mit den Themen Innenpolitik, Asyl, AfD und auch Sachsen. Herzlich willkommen Sven Hüber, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und er ist der erste Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei.
Guten Abend.
Herr Hüber, seit 2 Wochen wird jetzt an den Grenzen schärfer kontrolliert. Menschen werden zurückgewiesen, auch Menschen, die Asyl beantragen. Kann man schon eine Bilanz ziehen, ob diese Maßnahmen wirken?
Für eine Bilanz ist es sicherlich noch zu früh. Die Bundespolizei ist eingesetzt zur grenzpolizeilichen Kontrolle und zwar verstärkt. Wir sind sozusagen mit Mann und Maus im Einsatz. Was feststellbar ist, ist, dass die Zahl der Zurückweisung von Asylsuchenden relativ gering ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, auch eine Zurückhaltung auf der Schleuserseite, auf der Gegenseite, die ja auch unsere polizeilichen Maßnahmen ausspähen, aufklären und sich daran mit ausrichten. Also für eine Bilanz ist es sicherlich noch zu früh.
Aber was sagen die Kollegen? Was sagen die Kollegen, die jeden Tag diese Arbeit machen müssen?
Man muss dazu sehen, der Aufwand, den die Bundespolizei betreibt, ist hoch. Wir sind an ungefähr 50 Kontrollstellen. Aber bei 3000 Kilometern Grenze ist dies eben auch nur eine punktuelle Situation. Wir verstehen, dass die Entscheidung des Bundesinnenministers so, dass wir sagen, es ist verständlich, dass er ein politisches Statement abgeben möchte, gerade zu Beginn seiner Amtszeit. Hoffen aber, dass wie jedes Statement die besten Statements kurz und prägnant sind und dies nicht zu einer Dauersituation wird. Weil es gibt grenzpolizeilich auch andere Handlungsoptionen, wo ich mir auch sicher bin, dass der Bundesinnenminister darauf zurückkommen wird, über die wir gar noch sprechen können.
Ja, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Herr Throm, ich habe schon gesagt, 739 Menschen sind zurückgewiesen worden. Das sind mehr als zuvor. Aber von 51 Asylsuchenden sind 32 zurückgewiesen worden. Gleichzeitig sind aber über 1000 Asylgesuche eingegangen. Also man macht ja nur Stichproben und man ist nur nicht an allen Kontrollstellen. Also sind das die Zahlen, die Sie sich erhofft hatten?
Also die Zahlen zeigen, dass die Grenzkontrollen notwendig sind und dass sie wirkungsvoll sind. Und inzwischen haben wir jedenfalls Stand vergangenen Montag 1201 Zurückweisungen. Das ist auch nochmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zu der Vorgängerregierung. Dort wurden ja schon Grenzkontrollen angeordnet und auch mit Zurückweisungen. Das hat sich deutlich nochmal gesteigert. Und das bei einer geringeren ankommenden Zahl. Also es kommen deutlich weniger schon an der Grenze an. Und das ist ja das Ziel, dass es eine Wirkung entfaltet, nämlich auch auf die Routen, wo Schlepper und aber auch Flüchtlinge sich bewegen. Das heißt, es wirkt. Und wenn ich einfach eine Zahl sagen darf, es wurden jetzt knapp 1000 Schleuser gefasst. Das heißt, wir zerstören damit auch ein Stück weit die Infrastruktur der Schleusen. Wir machen es schwieriger. Ja, es ist ein Stück weit auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt muss man sehen, wie sich die Schleuser darauf einstellen. Aber ich muss Ihre Hoffnung leider enttäuschen. Diese Grenzkontrollen und auch die Zurückweisungen werden auf unabsehbare Zeit stattfinden. Im Koalitionsvertrag haben wir geregelt, dass die Grenzkontrollen so lange stattfinden, bis die Dublin-Verordnung oder ihre Nachfolgeregelung in der EU erfüllt wird. Das ist die Voraussetzung, dass diese Grenzkontrollen nicht mehr stattfinden müssen.
Herr Emmerich, ist es eine Voraussetzung? Jetzt könnte man ja auch sagen, es wäre doch gut gewesen, wenn man das vorher mit den europäischen Nachbarn zusammen gemacht hätte, abgestimmt hätte. Die Kritik gibt es ja auch von Ihrer Fraktion. Auf der anderen Seite wirken die Kontrollen, sagt Herr Trohm. Also was ist, und jetzt wird Europa vielleicht auch erst dann reagieren, wenn Deutschland eben klar macht, wir ziehen das jetzt durch. Also was ist da jetzt richtig?
Also man muss sich das ja nochmal anschauen, was am ersten Tag der Regierung passiert ist. Da war Friedrich Merz als Kanzler in Polen bei Tusk. Und am gleichen Tag war Alexander Dobrindt da und hat seine Weisung ausgesprochen, dass jetzt auch Schutzsuchende zurückgewiesen werden sollen. Und zwar auch, wenn sie Asyl beantragen. Und am gleichen Tag wurde für mehr Europa geworben und gleichzeitig ein nationaler Alleingang herbeigeführt. Und das zeigt ja, dass hier die europäischen Nachbarn vor den Kopf gestoßen worden sind. Das hat man ja auch dadurch gesehen, wie sich zum Beispiel die Schweiz eingelassen hat. Auch die Stimme aus Österreich waren in diese Richtung und natürlich auch Polen. Und das zeigt, dass Deutschland hier einen nationalen Alleingang macht. Und das ist ein Moment, in dem dann auch Friedrich Merz die Axt an die europäische Einigung legt. Und wenn Herr Trohm hier auch noch sagt, dass das auf Dauer so weitergehen soll, dann ist das auch ein enormes Sicherheitsrisiko. Denn wir werden dann erleben, dass immer mehr Beamtinnen und Beamten von Flughäfen und Bahnhöfen abgezogen werden müssen, an die Grenze. 12-Stunden-Schichten, Überstunden, Fort- und Ausbildungen wurden jetzt schon de facto gestrichen. Und das ist dann auf Dauer ein Sicherheitsrisiko und wird so nicht zu leisten sein.
Das versuchen wir gleich nochmal zu sortieren, das EU-Recht und die Frage der Belastung der Bundespolizei. Aber Frau Clemens, das war ja so ein Wahlversprechen von Friedrich Merz. Er hat gesagt, am Tag 1, dann werde ich das anweisen, dass es da verschärfte Kontrollen geben soll. War das, also er hätte doch gar nicht mehr anders gekonnt, als es am Tag 1 umzusetzen, oder?
Naja, man kann dann irgendwie fragen, ab welchem Punkt gibt es, ist der Point of No Return erreicht. Aber erstmal gab es ja schon viel Kritik, auch Berechtigte daran, wie rechtlich fragwürdig diese Wahlkampfversprechen überhaupt waren. Und man muss doch jetzt schon feststellen, dass die Markanz der Worte, die ja auch Dobrindt weiterhin die ganze Zeit in jedem Interview zeigt, in einer gewissen Widersprüchlichkeit steht, dass wir eine gewisse Verschwommenheit auch sehen. Also einerseits verspreche ich die große Wende, andererseits hat Dobrindt uns in seiner ersten Pressekonferenz erzählt, na ja, Schritt für Schritt. Und eigentlich musste er auch einräumen, dass die 23.000 Zurückweisungen seit September, die er dann angeführt hat, ja auf das Konto von Frau Faeser zu verbuchen sind. So einerseits verspricht er im totalen Einklang mit den Behörden zu agieren. Andererseits beschwert sich schon jetzt die Bundespolizei. Einerseits, wir haben es gerade schon mal besprochen, die Kooperation mit allen europäischen Partnern. Andererseits kündigt Polen schon jetzt an. Und gut, dann werden wir das möglicherweise auch umgekehrt so einführen. Und dann wackelt Schengen. So,
also ja, insofern, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würden Sie das so betrachten, dass sei der Innenminister nicht vorbereitet gewesen.
Also man kann jetzt nicht sagen, dass er sich überhaupt nicht vorbereitet hätte. Es ist ja auch durchgedrungen, dass er sich mit Edmund Stoiber intensiv beraten haben soll. Aber es wirkt doch so, als sei ihm vielleicht die Komplexität dieses Amts nicht so ganz bewusst gewesen, ehrlich gesagt. Und als sei er auch jetzt teilweise noch ganz schön in der parteipolitischen, ja, in der Wahlkampfschiene unterwegs.
Trotzdem ist der Druck ja enorm. Migration war eins der Themen im Wahlkampf. Und es ist eins der Themen, wo ganz viele Bürgerinnen und Bürger sagen, da muss etwas geschehen. Herr Trumm, also wenn Sie jetzt diese Kritik hören, also wie reagieren Sie darauf? Also wie sehr sagen Sie, dass wir müssen diese Linie jetzt ziehen und das ist das Wichtigste, weil es eben so vielen Bürgerinnen und Bürgern so wichtig ist?
Also ich will vielleicht eines korrigieren. Die Bundespolizei beschwert sich nicht, im Gegenteil. Es beschwert sich eine von zwei Gewerkschaften der Bundespolizei. Da können wir nachher sicherlich noch drüber reden. Aber ich nehme wahr, dass viele Bundespolizistinnen und Polizisten seit vielen Jahren immer wieder gefordert haben, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, nämlich den Grenzschutz, die Bundespolizei ist in erster Linie eine Grenzschutzpolizei, dass sie diese Aufgabe auch wahrnehmen können. Ich nehme eine hohe Motivation bei ja hoher Belastung wahr. Insofern will ich das einfach hier richtigstellen. Das Zweite, ja, das wissen wir, ich habe gesagt, auf unabsehbare Zeit, nicht auf ewig, müssen wir durchhalten, weil es zum einen eine Frage ist, wie wir die illegale Migration zurückdrängen können und auf der anderen Seite auch für mehr Sicherheit im Land sorgen können. Wir haben eine Überlastungssituation an vielen Stellen, das brauchen wir, glaube ich, hier nicht im Einzelnen ausführen. Und deswegen müssen wir jetzt den Zustrom unterbrechen, auch durchbrechen, damit wir eine Verschnaufpause in Deutschland bekommen und uns um die vielen, die in Deutschland sind, das sind über 2,3 Millionen, die allein in der Ampelzeit nach Deutschland gekommen sind mit Fluchthintergrund, damit wir um uns um die auch wieder intensiver kümmern können, dass auch Integration gelingen kann.
Das ist auch, dass Integration auch ein Teil der Migrationswende ist.
Das liegt ja momentan, ja natürlich, das liegt ja momentan im Argen und deswegen ist das nicht der einzige, aber der erste wichtige Schritt zur Migrationswende.
Bleiben wir doch noch mal bei der Bundespolizei. Also wie sehr wird sich beschwert oder gibt es eben, würden Sie Herrn Trom auch zustimmen, dass es Kollegen gibt, die sagen, es ist richtig, dass wir jetzt klare Weisungen haben und dass wir da auch agieren können.
Also was die Aufgabenzuweisung selbst angeht, ich meine, Polizisten sind Rechtsanwender und nicht Rechtsanwälte, da ist eine klare Weisungslage da und es gibt sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das, was wir vorher gemacht haben, dass wir nämlich unerlaubt Eingereiste beanzeigt haben, die Anzeigen ja zu 99,9% eingestellt werden, weil es sich um Flüchtlinge handelt, und wir die Menschen dann nur zur Erstaufnahmeeinrichtung begleitet haben. Das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck von Grenzpolizei. Das will ich einräumen. Aber man muss auch sagen, die Bundespolizei kontrolliert seit 2015. Wir haben 3 Unionsinnenminister gehabt, 1 SPD-Innenministerin und die Arbeitsbedingungen sind schlecht. So, wir haben alle Grenzkontrollstellen abgebaut, Lichtmasten, Gebäude, Fahrspuren, IT. Und wenn wir im Jahr 2025 auf unabsehbare Zeit Kontrollen haben sollen, die heute so aussehen, dass sie nach Oberwiesenthal fahren, dort stehen die Kollegen im Eisregen, in der Nacht, ohne Wetterschutzbekleidung, ohne Toilette, im Zweifel unter der Heckklappe oder im weggewehten Zelt, dann ist das nicht die Grenzkontrolle, die Deutschland im Jahr 2025 braucht. So. Und die Bundesregierung, auch die Parlamente in den letzten Jahren haben dort ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und unsere Leute leisten das jetzt ab. Wir haben 2.500 Stellen an den Ostgrenzen abgebaut seit dem Schengen-Beitritt von Polen und Tschechien. Und wer heute über Messerverbotszonen spricht, die wir im Bahnbereich durchsetzen sollen, der muss sagen, wir können nicht gleichzeitig sozusagen Grenzkontrollen machen und diese Aufgabe machen. Das ist auch eine politisch-strategische Entscheidung erforderlich, um diese irre Belastung, also ich muss es wirklich sagen, 13 Stunden eine Woche lang durchzuarbeiten, das ist ein hohes Maß, auch für uns gilt Arbeitszeitrecht. Da müssen wir ins Gespräch kommen, auch Herr Trom und wir als Gewerkschafter, als Personalräte, um hier Abhilfe zu schaffen. Die politische Entscheidung ist eine politische Entscheidung. Aber wer befiehlt, stellt sicher, das sage ich ganz klar. Und da sind die Hausaufgaben noch ziemlich groß.
Die waren aber auch dann zu Zeiten der SPD oder der Ampel ja auch dann
das
schon.
Das ist ein langes Erbe.
Das waren ja schon dieselben Bedingungen, Herr Emmerich. Was hätte es oder wie, warum hat man sich da nicht vorbereitet? Weil die Grenzkontrollen gibt es jetzt einfach schon länger. Und dass die Kollegen da immer noch in unter Pavillons stehen. Also man hätte ja auch schon vorher was machen können. Warum ist das nicht passiert?
Also zum einen ist es mir ein Anliegen, nochmal auf diesen qualitativen Unterschied der Grenzkontrollen hinzuweisen, die jetzt stattfinden, nämlich mit den pauschalen Zurückweisungen von Schutzsuchenden. Die gab es so unter der Ampel nicht. Dieser Unterschied ist mir sehr wichtig. Und zum anderen ist es so, dass wir natürlich auch, das ist ja bekannt, daran scheiterte ja auch die Koalition, die Haushaltsmittel nicht hatten. Da haben wir, mehr als Grüne, ja der neuen Koalition alle Voraussetzungen geschaffen. Und wenn man sich jetzt natürlich auch noch mal anschaut, wie viel diese Grenzkontrollen selber kosten, wissen wir jetzt seit gestern aus dem Innenministerium aufgrund unserer Anfrage, dass das 50 Millionen Euro kostet für ein halbes Jahr. Und wenn das auf Dauer so weitergeht, sind das natürlich hunderte Millionen. Die fehlen dann an anderer Stelle auch für Ausrüstung, auch für andere sicherheitskritische Themen wie Cybersicherheit. Das heißt, es ist auch da eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich will auch noch mal sagen,
aber wären Sie denn dafür, gar keine Grenzkontrollen zu machen?
Also wir sagen seit eh und je, dass wir für mobile Grenzkontrollen sind. Das ist auch etwas, was viel wirksamer funktioniert. Darauf können sich Schleuser, darauf kann sich organisierte Kriminalität nicht so gut einrichten. Das ist ein Unterschied. Das ist auch etwas, was
das heißt, mal da und mal dort.
Das ist auch etwas, was die Pendler nicht so im Alltag betrifft und auch die Wirtschaft nicht so viel Schaden von nimmt. Aber ich will nochmal auch auf die Belastung der Bundespolizei eingehen, weil wir hören, dass es auch große Kündigungswellen gibt von 20-30%. Weil natürlich die Situation, 12 Stunden an der Grenze zu stehen, hat nichts damit zu tun, was die Bundespolizei in ihren wirklich gut gemachten Werbevideos an junge Anwärter bei der Bundespolizei so verspricht. Und die rechtliche Unsicherheit ist schon ein großes Problem für die Beamtinnen und Beamten. Der Kanzleramtsminister sagt da was anderes als der Vizekanzler. Heute hat die Justizministerin, die Bundesjustizministerin Hubig gesagt, dass sie die Ausnahmeregelung nach Artikel 72, die Dobrindt da ins Feld führt, so nicht sieht, dass es die Voraussetzungen gibt. Also da gibt es ein heilloses Durcheinander.
Da
in der kompletten Bundesregierung.
Und das ist eine große Rechtsunsicherheit für die Beamten. Okay, ist eine große Unsicherheit, sagen Sie trotzdem, wenn man heißt, man fast Schleuser, Frau Clemens. Man zeigt ein klares Symbol. Man sagt auch ganz klar das Signal, hier kann nicht mehr jeder rein. Ist das nicht genau das, was Politik jetzt umsetzen will, weil so viele Bürgerinnen und Bürger das so erwarten?
Ich finde, man sendet in einer anderen Hinsicht ein ganz anderes Signal. Sie haben gerade, das finde ich durchaus bemerkenswert, die Illegalität der Migration angeprangert, während hiermit sich der Bruch mit einem ganzen Blumenstrauß an Gesetzen, an Rechten andeutet. Die EU Menschenrechtscharta Artikel 18 und 19 zum Beispiel, die UN, die Genfer Flüchtlingskonvention Artikel 33, die UN-Kinderrechtskonvention Artikel 3, das sind nur so ein paar ganz konkrete Beispiele und dann gibt es noch Vermutungen über weitere Gesetze, die zum Beispiel Anwaltsvereine schon jetzt andeuten. Also insofern, man sendet ja auch das Gesetz, man sendet ja auch das Signal, wir brechen jetzt auch Gesetze.
Da würde Herr Trom, glaube ich, widersprechen.
Ja, weil die ganzen völkerrechtlichen Verträge, die Sie angesprochen haben, hier in diesem Fall nicht greifen. Weil Deutschland ist komplett von sicheren Staaten umgeben. Jeder Flüchtling, der bei uns an die Grenze kommt, befindet sich schon in Sicherheit und müsste eigentlich in diesem Nachbarland oder schon vorher auf seiner Reise innerhalb der Europäischen Union den Asylantrag stellen. Deutschland ist nahezu für keinen Asylantrag zuständig. Und wir sind es eigentlich rechtlich. Und wir sind auch moralisch dazu nicht verpflichtet, weil diese Menschen sich schon in Sicherheit befinden. Das Recht, das gebrochen wird seit Jahren, ist die Dublin-Verordnung. Nicht von Deutschland, sondern von vielen unserer Nachbarländern. Dublin, da sind sich alle einig. Also ich habe niemanden gehört, bis hin zu den Grünen, der nicht sagt, Dublin ist dysfunktional. Es funktioniert nicht. Lediglich 5% der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, wo ein anderes EU-Land zuständig ist, konnten im letzten Jahr in dieses andere EU-Land überführt werden. 5%, 95% wären wir nicht zuständig, die Leute bleiben aber im Land. Deswegen ist es auch unser Ziel, europäisches Recht wieder in Kraft zu setzen, dass nämlich Dublin oder die Nachfolgeregelung im GEAS dann auch tatsächlich von unseren europäischen Nachbarn und Freunden angewandt wird. Dann kriegen wir europäisches Recht wieder zum Tragen. Und genau so lang sollen auch die Grenzkontrollen bleiben. Genau das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Insofern eine stimmige Konzeption.
Also das heißt, Sie halten es rechtlich für völlig tragbar, wenn Deutschland jemanden zurückweist und dann das Nachbarland die Person auch nicht annehmen möchte, dass vielleicht noch eine Person ist, die nicht in diese wenigen Kriterien reinpasst, die Dobrindt genannt hat, für Personen, die schutzbedürftig genug sind. Sie halten das rechtlich für alles völlig glasklar.
Ich halte das wirklich ein Entgegenkommen, dass wir sagen, Menschen, die vulnerable Anzeichen aufzeigen, die werden auch nach Deutschland weiterhin hereingelassen. Aber ansonsten besteht der Grundsatz, dass an der Grenze zurückgewiesen wird. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass Dublin nicht funktional ist. Das muss man aber auch mal rechtshistorisch sehen. Die Dublin-Verordnung mit dem Verzicht auf Zurückweisung, das Funktionieren der Dublin-Verordnung war das Gegenstück zum Verzicht auf Zurückweisungen in der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre. Wenn aber Dublin von den anderen europäischen Staaten nicht regelgerecht angewandt wird, dann können wir Deutschland nicht dauerhaft auf Zurückweisungen verzichten.
Ich würde mal gerne bei den vulnerablen Gruppen bringen oder bei der Frage, wer dann jetzt entscheidet, also ganz konkret, wenn jemand an die Grenze kommt und sagt, ich bitte um Asyl. Also wie funktioniert das? Es gibt Kriterien, Schwangerschaft, Minderjährige. Aber wie sehr sind die Kollegen darauf vorbereitet von der Bundespolizei? Und wer muss dann entscheiden? Also, wie rechtssicher ist man dann da?
Also zunächst muss man auch der ganzen Wahrheit zuliebe sagen, es gibt auch Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts von 2017. Die haben ganz klar gesagt, Polen ist kein sicherer Drittstaat im Sinne des Asylrechts. Und diese Ambivalenz, das möchte ich sagen, die führt natürlich dazu, dass wir als Polizeigewerkschaft sagen, wir wollen, dass unsere Beamten freigestellt werden, weil irgendwann werden sich die Verwaltungsgerichte bis zu welchen Instanzen auch damit befassen. Wenn wir eine ministerielle Weisung ausführen, dann wollen wir, dass die Beamten dort eben dann im Zweifel auch nicht zur Konsequenz gemacht wird. Aber zu Ihrer Frage, die vulnerablen Personen, dort ist eine große Sensibilität, auch schon in der Vorschriftenlage, in den Anordnungen, ein großer Ermessensspielraum, es entscheidet der Dienstgruppenleiter. Im Zweifel unter Beiziehung auch von medizinischem Personal, auch im Benehmen mit dem BAMF. Mhm. Und wenn Personen entweder zurückgeschoben oder zurückgewiesen werden und die Nachbarstaaten sie nicht annehmen, werden sie auch zur Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Dann muss sich das BAMF im Rahmen der Dublin-Verordnung darum kümmern.
Also da sind Sie gut vorbereitet?
Da sind wir gut vorbereitet, wobei ich betonen möchte, gerade diese humanitären Aspekte, die sind schon in der Vorschriftenlage sozusagen über den grenzpolizeilichen Dienst sehr dezidiert, sehr ausführlich dargestellt. Im Zweifel eben anzunehmen, dass eine Person, die schon lange auf der Flucht ist, die im Zweifel dehydriert ist, psychische Probleme hat. Darauf haben wir auch vor dieser Entscheidung von Minister Dobrindt unsere Leute konditioniert. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Da wirkt auch ein bisschen die Erfahrung aus 2015 nach. Also Grenzkontrollen und Humanität sind hier kein Ausschluss. Das muss ich ganz deutlich betonen. Das ist uns wichtig im Umgang. Ja.
Ich will eine Ergänzung machen. Und einmal muss man das ja noch mal festhalten, dass es ja ein starkes Stück ist, dass es eine Weisung gibt aus dem Bundesinnenministerium und Beamtinnen und Beamte sich genötigt fühlen, im Endeffekt ja zu remonstrieren, wenn es um die Freistellung geht, dass man dann nicht für Verantwortung gezogen wird. Das zeigt ja schon die Rechtsunsicherheit. Will aber noch mal sagen, und da können jetzt die Beamtinnen und Beamten nichts für, sondern das ist ja auch das, was im Innenministerium so entschieden wird. Das, was da jetzt an Kriterien aufgelegt wird für vulnerablen Gruppen, ist aber auch nicht das, was man eigentlich mit Blick auf EU-Recht über die Aufnahmerichtlinie 21 tun müsste. Denn zum Beispiel Folteropfer kommen jetzt bei dieser Regelung gar nicht vor. Ich weiß, es ist mittlerweile ziemlich uncool, so über Menschenrechte und Humanität zu sprechen, aber es ist nun mal eine rechtliche Verpflichtung, die Deutschland eingeht. Und das ist etwas, was heutzutage auch erst geprüft wird, eigentlich in den Aufnahmeeinrichtungen und eben nicht an der Grenze. Das heißt, das ist auch eine offene Frage, wie es wirklich dann um diese Einhaltung der Berücksichtigung vulnerabler Gruppen in der Praxis bestellt ist.
Gucken wir uns mal an, was Caritas, Diakonie und dergleichen mehr Vereine alle dazu sagen. Das sind es auch nicht nur Vereine wie Pro Asyl, sondern wie gesagt Diakonie, die Sturm dagegen laufen und die humanitären Rechte eben überhaupt nicht gewahrt sehen.
Mhm. Trotzdem ist ja die Frage, wenn Sie gesagt haben, sind 1000 Schleuser festgenommen worden, also wo, dann wird da ein Geschäft gemacht mit Menschen. Und da wäre nochmal meine Frage an Sie auch, Herr Hüber. Also ist das dann nicht genau der Punkt, wo man sagen muss, ja, das ist genau der richtige Ansatz?
Heute kommt keine Person mehr nach Deutschland, die nicht geschleust wird. Es gibt verschiedene Schleusungsintensitäten und Schleusungswege, aber faktisch, dadurch, dass wir eben von sicheren Drittstaaten in dem Sinne wirklich umgeben sind, kommt niemand ohne Schleuser zu uns. Und das ist für uns auch der Punkt, wo der eigentliche Schwerpunkt auch in der zukünftigen Entwicklung liegen muss. Das ist die internationale Vernetzung bei der Schleuserbekämpfung. Das macht man nicht mit Grenzkontrollen, aber zum Beispiel mit dem Ausbau des European Migrant Smuggling Center bei Europol, wo Deutschland sehr aktiv ist, sehr führend ist, wo wir uns mit den anderen europäischen Polizeien auch auf den Transitrouten vernetzen, wo wir auch hinkommen wollen, dass zum Beispiel durch Einbindung des Zoll, die Finanzermittlungen in diesem Bereich international mit verstärkt werden. Das ist der Punkt, weil wenn wir eine Schleuserbande ausheben, versiegt ein ganzer Teil des Stroms mit. So,
aber das ist doch dann genau der Punkt.
Das ist
dann,
genau.
Ist so, da kein Widerspruch.
Ja, nein.
Da Regierungen gemacht oder genau, uns. Da müssen wir
verstärken. Wir haben jetzt den ersten Entwurf für den Haushalt, für die Bundespolizei, für das kommende Jahr bekommen. So. Da müssen wir noch mal drüber reden, weil der Ermittlungsbereich noch ein bisschen mehr aufgestockt werden soll, müsste als vorgesehen. Aber dort sehen wir wirklich den Schlüssel, die internationale Bekämpfung der Schleusung und auch eine Verstärkung der Grenzschleierfahndung. Das erfordert Haushaltsentscheidungen, das erfordert auch strategische Entscheidungen in der Bundesregierung. Aber ich denke, das sind die Schlüssel, um insgesamt das ja auf dem Tisch liegende Problem in den Griff zu bekommen. Will auch sagen, die polizeiliche Maßnahmen sind immer nur ein Teil des Gesamtmosaiks.
Genau, deshalb gucken wir mal auf das Gesamtmosaik drum. Wie, jetzt haben Sie die Grenzkontrollen sozusagen so ins Schaufenster gestellt, als das Wichtige und als das, was ja auch die Menschen merken und die Pendler merken, die regen sich dann auch darüber auf. Und die Erfolge, zum Beispiel bei den Schleusern, die sind dann vielleicht nicht so, stehen nicht so weit vorne. Also haben Sie da vielleicht einen falschen Schwerpunkt auch gelegt?
Nein, das Thema Grenzkontrollen und Zurückweisung ist eines der großen politischen Debatten der letzten 10 Jahre. mit unterschiedlichen Vorzeichen. Ihre Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Polizei, Sie persönlich haben das immer rundweg abgelehnt. 23 noch, auch bevor die Frau Faeser die ersten Kontrollen angeordnet hat. Und wir sagen, wir dürfen nicht eine Maßnahme aus dem Werkzeugkasten herausnehmen und sie nicht anwenden. Wir brauchen die internationale Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung, gar keine Frage. Organisierte Kriminalität. Wir brauchen auch die Schleierfahndung. Die findet ja auch jetzt, findet schon seit vielen Jahren statt, findet auch jetzt nach wie vor statt. Deswegen ist ja auch die Beanspruchung der Bundespolizei so hoch. Aber wir brauchen auch die Kontrolle direkt an der Grenze. Und die letzten Monate, nicht die letzten zwei Wochen alleine, zeigen, dass es wirkt. Und wenn wir allein knapp 1000 Schleuser gefasst haben in dieser Zeit, seit 23. September, dann sind es schon mal knapp 1000, die dann dem Strafrecht zugeführt werden, in Haft genommen werden, je nachdem, wo sie gefasst werden. Aber dann sind die schon mal aus dem System herausgenommen. Und die anderen, die wir nicht fassen, die merken, es wird schwieriger. Und das Ergebnis ist ja nicht, dass wir möglichst viele Menschen zurückweisen wollen. Wir wollen, dass möglichst wenige Menschen überhaupt an der deutschen Grenze anklopfen, sozusagen. Und das zeigt, dass es, oder das Ergebnis, die Zahlen zeigen, dass es tatsächlich wirkt. Deswegen brauchen wir alles miteinander.
Ja. Ich dachte, das Ziel wäre, reguläre und legale Migrationswege zu öffnen und nicht einfach die ganzen, bei Ihnen klang es eher nach Grenzen dicht machen, was Dobrindt ganz anders formuliert hat, bei seiner ersten Pressekonferenz zum Beispiel. Und ich habe bisher aber wenig gehört seit Amtsantritt im BMI darüber, wie man diese legalen, regulären, weniger gefährlichen Wege nach Deutschland für Migration öffnen möchte, sondern das schlägt wieder so ein bisschen, dass sich hier um Symbolpolitik handeln könnte. Wir hören vor allem dieses, wir wollen jetzt signalisieren, dass wir der harte, durchgreifende Staat sind.
Also Sie müssen sich schon entscheiden, ob wir Symbolpolitik machen oder Statements machen oder ob Sie kritisieren, dass tatsächlich bis Montag 1200 Menschen zurückgewiesen wurden. Das ist kein Symbol, das sind Tatsachen, das sind Fakten, die geschaffen wurden.
Also keine 1200 Flüchtlinge.
Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Bekämpfung der illegalen Migration an der Grenze hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es legale Möglichkeiten geben muss, um hier als Fachkraft nach Deutschland zu kommen und tatsächlich hier auch zu arbeiten, sesshaft zu werden. Herzlich gerne, das wollen wir. Wir haben die Fachkräfteeinwanderung im Übrigen 2019 umfassend reformiert. Das ist jetzt nochmals erweitert worden durch die Ampel. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und steht in keinerlei Widerspruch.
Ist noch trotzdem nochmal die Frage, wie man das dann umsetzt und was dann noch Teil der Migrationswende sein sollte. Emmerich, was wäre denn für Sie ein Punkt, wo man sagt, da kann man wirklich gut ansetzen, denn man sieht auch gerade die wachsende Zustimmung zur AfD hat genau mit diesem Thema zu tun. Da müssen Sie doch auch was anderes anbieten.
Also ich glaube, es wurde ja in den letzten Jahren wirklich sehr viel über Asyl und Migration diskutiert und das ist jetzt, glaube ich, gar nicht die Zeit, wo es darum geht, da mehr anzubieten.
Warum
sondern also wir kritisieren die Punkte, die da im Koalitionsvertrag stehen, der neuen Koalition, weil sie de facto die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl sein
werden. Was ist dann Ihr
Konzept? Weil natürlich, wenn Herr Drom sagt, alle um uns herum sind sichere Herkunftsstaaten und gleichzeitig Bundesaufnahmeprogramme und Resettlement-Programme über die UN und all das eingeschränkt wird oder Familiennachzug, dann ist das am Ende de facto die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Und das ist etwas, was in unserer historischen humanitären Verantwortung in meinen Augen überhaupt nicht geht. Wenn es darum geht, wie geht man mit Geflüchteten um, dann geht es um besseres Management, dann geht es um Ordnung, um Steuerung, all sowas. Aber auch darum, wie man Kommunen besser finanziell unterstützt.
Aber würde es Ihnen auch darum gehen, die Zahlen runterzunehmen? Die Zahlen runtergehen?
Also die Aufnahmeeinrichtungen sind doch heute schon leer. Deswegen ist es ja auch überhaupt gar nicht treffend, dass wir hier eine Überlastungssituation hätten. Die Situation ist doch die, weil Herr Drom vorhin auch von 2 Millionen gesprochen hat. Ich weiß nicht, es gibt ja diesen Krieg in der Ukraine. Der hat ja dafür gesorgt, dass über 1 Million Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind. Das ist ja der Hauptpunkt gewesen, warum die Kommunen in eine Belastungssituation gekommen sind. Das muss man ja erstmal, das ist ja der große Löwenanteil der Geflüchteten, die gekommen sind. Und dann will ich schon auch nochmal sagen, Herr Drom hat ja gesagt, es ist eine historische Sache und das stimmt. Das ist vor allem für die Union eine historische Sache, weil im Endeffekt dient das ganze symbolpolitische Strohfeuer ja vor allem der Tatsache, dass man zeigen möchte, dass man sich abwendet von der Merkelschen Asylpolitik, weil genau das war ja die Kernfrage zwischen Merkel und Seehofer und Roman von der Bundespolizei, die gesagt hat, Zurückweisungen aller Schutzsuchender gibt es nicht mit ihr und nicht umsonst hat sie erst gestern Abend in meinem Nachbarwahlkreis gesagt, dass sie diese Grenzkontrollen, so wie sie stattfinden, falsch findet und glaubt, dass sie auf Dauer Europa schaden. Mhm. Und das ist die Auseinandersetzung, die Union auch bei sich intern führt. Und unser Job ist es da schon auch, den Finger in diese Wunde zu legen.
Sie wird Europa langfristig nutzen. Deutschland ist das Hauptzielland von illegaler Migration in Europa. Wir haben eine gewisse Magnetwirkung, nicht nur durch Sozialleistungen, auch da müssen wir noch dran arbeiten, an sogenannten anderweitigen Pull-Effekten, sondern auch dadurch, dass es einfach zu leicht ist, sich das Zielland, nämlich Deutschland, auszusuchen und hier anzukommen. Und die allermeisten, die einmal in Deutschland da sind, die bleiben dann auch. Deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass wenn wir diesen Zustrom nach Deutschland begrenzen, die Ankommenszahlen in ganz Europa sinken werden. Und deswegen hören wir durchaus die eine oder andere Kritik, sehr verhalten im Übrigen, an diesen Grenzkontrollen, weil viele, nämlich fast alle europäischen Länder dankbar und froh sind, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland jetzt geändert hat, dass es konsequenter ist. Österreich, Polen, Tschechien, Italien, ich könnte weitermachen, Frankreich haben uns in den letzten Jahren immer aufgefordert, hier eine konsequentere Haltung einzunehmen. Das erfolgt jetzt und langfristig wird ganz Europa davon profitieren.
Machen wir das mal konkret darüber. Wie ist das, wenn dann was passiert dann, wenn die Polizisten jemanden zurückschicken nach Polen, nach Österreich? Also was ja schon passiert ist, genau. Also wie ist da die Zusammenarbeit? Ist das, was Herr Tromitz schildert, dass es eigentlich positiv aufgefasst wird, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Zunächst muss man sagen, das Zurückgehen des Asylstroms, wenn man so sagen will, ist fast zeitgleich eingetreten, nachdem die Grenze zwischen Serbien und Ungarn faktisch hermetisch abgeriegelt wurde. Also die Kooperation mit den europäischen Partnern, die ist viel wirksamer aus unserer Sicht als 50 Kontrollstellen auf 3000 Kilometer Landgrenze zu haben. Das muss man so sehen. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber der praktische Effekt ist, eine Person wird entweder am Grenzübergang sozusagen aufgegriffen, soll zurückgewiesen werden oder wenn sie in Grenznähe ist und noch ein Grenzbezug auch zum Nachbarland feststellbar ist, zurückgeschoben werden, formal über Überstellungsdienststellen, dann wird Kontakt aufgenommen mit den Nachbarstaaten. Zurückschiebungen, Zurückweisungen waren schon immer ein sensibles Feld, das will ich dazu sagen. Es ist keine neue Geschichte. Auch die Nachbarstaaten waren sehr dezidiert darauf bedacht, dass wir nachweisen mussten, auf den letzten Punkt, dass die Person wirklich aus Polen kam, nicht aus Tschechien kam oder aus Österreich kam. Sie werden angeboten, Zurücknahme. Es gibt Fälle der Kooperation, es gibt auch Fälle der Nicht-Kooperation.
Das heißt dann was? Also da steht eine Familie, die...
Dann, wenn der Nachbarstaat die Übernahme ablehnt, weil er Zweifel hat, dass die Person wirklich aus ihrem Territorium gekommen ist, dann geben wir die Person in die Erstaufnahmeeinrichtung oder es sind ja nicht nur Flüchtlinge, die zurückgewiesen werden. Also die Masse der Zurückweisungen sind auch Fälle von Verdacht der unerlaubten, also der unerlaubten Arbeitsaufnahme, abgelaufener Visa und alles, was das grenzpolizeiliche Tätigkeitsfeld sonst noch bereitet. Also diese großen Zahlen, da ist alles drin, auch Asylsuchende. Und die Zurückweisung oder die Zurückschiebung, wenn sie gelingt, es ist unterschiedlich, wie Nachbarstaaten damit umgehen. Man muss sehen, in Österreich ist die unerlaubte Einreise eine Ordnungswidrigkeit, bei uns eine Straftat. Die Österreicher machen nichts, wenn man es mal so sagen darf, drum. Und in sehr vielen Fällen haben wir die Person auch ein zweites oder ein drittes Mal dann nochmal aufgegriffen gehabt. Das ist auch für Polizisten nicht unbedingt befriedigend, aber so ist die Realität. Diese gewollte enge Kooperation, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen ausgefeilt werden müssen mit den Nachbarn, weil man muss da auch ehrlich sein, die Nachbarstaaten haben ja kein Interesse daran, dass Person, also ja. am wirksamen Dublin-Verfahren, wenn man es mal auf den Punkt
bringt. Okay, aber das heißt doch eigentlich, dass es so nötig wäre, wirklich ein gemeinsames europäisches Verfahren dazu haben. Das soll es ja auch geben mit GEAS, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Das ist aber so, eben funktioniert so noch nicht. Herr Emmerich, wo ist es dann nicht genau richtig zu sagen, von deutscher Seite, wir gehen da jetzt voran, wir zeigen ganz klar, dass wir eben diese illegale Einreise nicht mehr dulden. Das ist doch dann eigentlich ein richtiger Schritt.
Also ich finde, dass das ein nationaler Alleingang ist. Ich finde, das ist etwas, was aufgrund der Tatsache, dass es massiv Gelder verschlingt, es eine Belastung für die Pendler in der Region ist, für die Wirtschaft großen Schaden bedeutet, ist es einfach etwas, das vollkommen überzogen und unverhältnismäßig ist. Das ist in meinen Augen die Realität. Das sieht man auch. Die Bürgermeister von Straßburg und Kehl haben einen Protestbrief an Merz geschrieben. Also da gibt es durchaus sehr viel Kritik, auch aus den Grenzregionen. Und das bedeutet da eine erhebliche Schwächung für diese Region. Und deswegen muss man sich immer fragen, ob es das wert ist. Und wir haben einfach die Aufgabe, das bestreitet ja überhaupt niemand, dass diese Herausforderungen von Asyl und Migration angenommen werden müssen. Und dafür ist aber doch die europäische Zusammenarbeit das Beste. Und ich will auch noch auf eine Sache hinweisen, ja? Weil wir schon auch sehen müssen, dass wir jetzt seit Jahren sehr stark über Asyl und Migration sprechen und das in einem Ton teilweise, der wirklich auch entmenschlichend ist für die Geflüchteten. Und was haben wir für Konsequenzen? Wir haben diese Woche gehört, dass wir 48.000 Straftaten, politisch motivierte Kriminalität rechts haben. Und diese Woche gab es eine Razzia gegen eine rechtsterroristische Gruppierung namens Letzte Verteidigungswelle, die mutmaßlich geflüchteten Unterkünfte angezündet, bedroht hat. Das heißt, all diese Debatten, die wir führen und vor allem in dem Ton, in dem sie teilweise geführt werden, in diesem rauen, verrohenden Ton, bedeuten einen Rechtsdruck in unserem Land und gefährden dann auch Menschen, die nicht Friedrich oder Alexander heißen.
Genau, Herr Emmerich. Und genau darum geht's. Wir müssen aus der politischen Mitte heraus dieses Problem lösen, weil wir das nicht anderen überlassen dürfen. Und dem verweigern sich die Grünen seit Jahren. Sie können nicht einfach sagen, wir haben keine Überlastung, die Erstaufnahmeeinrichtungen sind ja leer. Wir haben über Jahre hinweg einen überproportionalen Zuzug von Flüchtlingen gehabt. Und das hat zu der Stimmung geführt. Sie verwechseln hier wirklich Ursache und Wirkung. Ich will noch eines sagen zu den Grenzen.
Ja, also und sagen Sie auch noch was zu den Pendlern, die sich
nach meiner Wahrnehmung, funktioniert der Grenzverkehr reibungslos. Auch die Rücknahme von Flüchtlingen, die zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, funktioniert von Einzelfällen ausgenommen. Das sind immer wieder Sonderfälle. Einreise über eine Eisenbahnbrücke beispielsweise in Polen, wo es nicht passiert. Ansonsten funktioniert die Zusammenarbeit, die Abstimmung mit allen europäischen Ländern nahezu reibungslos.
Dritt nochmal die Frage, aber die Kritik, die grenznahen Regionen, also die Grenzpendler haben, die gesagt haben, das ist für unsere Wirtschaft schädlich.
Also ich finde zunächst einmal die Kritik, die aus der Wirtschaft kommt, sehr, sehr verhalten. Ich habe Verständnis, dass das im Vergleich zu der Situation früher unangenehm ist, dass das auch ein Beschwernis im täglichen Grenzverkehr in den Grenzregionen ist. Ich bin aber auch sicher, das wird sich über die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes einpendeln. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir sehen, dass die Zahlen der Menschen, die an der Grenze kommen und illegal einreisen wollen, tagtäglich abnehmen. Das kann sich auch mal über den Sommer wieder ändern, aber auch davon abhängig ist dann auch die Intensität der Grenzkontrollen, damit auch das Beschwernis für den Grenzverkehr.
Frau Clemens, Sie beschäftigen sich auch mit der AfD und dem Thema Asyl. All diesen Themen sind auch zuständig für Sachsen. Ein Punkt, den die Union ja damit erreichen will, ist ja auch, Wähler von der AfD wieder zurückzuholen. Schafft man das mit diesen Maßnahmen?
Nein, es funktioniert so eben nicht. Also mal abgesehen davon, dass die Union nicht mehr in der politischen Mitte ist bei den Wahlkampfaussagen, die ich vergangenes Jahr so vernommen habe, in Sachsen, dann auch im Bundestagswahlkampf. Das waren immer wieder welche, die hätten vor ein paar Jahren noch Alice Weidel, Tino Chrupalla oder andere in der AfD gebracht. Man ist danach gerutscht und hat versucht, auf diese Weise Leute von der AfD zu bekommen.
Das würde mich jetzt wirklich auch interessieren. Wenn Sie hier behaupten, die Union ist nicht mehr in der politischen Mitte. Das ist eine steile Behauptung.
Man hat immer wieder ähnliche Formulierungen wie die AfD gefunden, vom Asylmissbrauch gesprochen. Schon früher natürlich hatten wir Formulierungen wie den Asyltourismus. Man hat immer wieder noch diese Messer- und Vergewaltiger-Vergleiche gemacht. So, solche Aussagen. Und man muss doch sagen, man ist da hinterhergerutscht auch. Also das ist auch keine Bewegung, die nur die Union betrifft. Die SPD ist dann auch teilweise nachgerutscht. Nancy Faeser hat sich vergangenes Jahr bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik speziell Ausländerkriminalität rausgegriffen, obwohl man aus der Statistik auch ganz anderes hätte ziehen können. So, also man hat da schon irgendwie sich generell von der AfD ein Stück weit vor sich hertreiben lassen. Aber es ist doch klar, man kann niemals das, was die AfD verspricht, einhalten. So hart kann man in der Position gar nicht werden. Dann ist man wirklich weit über rechtliche Grenzen hinausgetreten. Mhm. So, da hat die AfD jetzt ja auch mal so einen kleinen Rüffel bekommen dafür, wie islam- und menschenfeindlich sie sich äußert auf den 1108 Seiten Gutachten. Aber damit in Wettbewerb zu gehen, das wird nicht funktionieren. Da kann man nur verlieren und hinterher wird die AfD immer sagen, das tut sie ja auch jetzt schon, seht euch an, was passiert, was die Union euch versprochen hat, das hält sie jetzt nicht ein. Es wird jetzt eine Weiterführung der grünen Merkel-Politik geben. Das sind dann so die Wordings. Das heißt, man hat sich dazu sehr verunsichern lassen und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, auf eigene Themen wie einen Wirtschaftswahlkampf zu setzen.
Aber die Merz-Union ist doch nun ganz klar, hat doch nun ganz klar einen anderen Kurs als die Merkel-Union.
Also das sind wirklich steile Thesen, die hier kommen, muss ich da mich wirklich sehr verwundern. Wir haben uns von gar niemandem treiben lassen. Wir haben in manchen Positionen, jawohl, unsere Position geschärft. Das waren aber keine Positionen, die es in der Union nicht auch schon zu Zeiten vor Friedrich Merz gegeben hat. Sie sind jetzt aber in der Partei geeint und sind Positionen der CDU und der CSU im Übrigen insgesamt. Und wenn ich das wahrnehme, was hier gesagt wird, dann können wir ja den Kampf gegen die AfD aufgeben. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Wir werden die AfD nicht damit bekämpfen, dass wir permanent irgendwelche Verbotsdiskussionen führen. Das will ich heute Abend auch nicht tun. Wir werden Menschen von einer derartigen Partei nur wieder lösen können, Wählerinnen und Wähler, wenn wir auch ein Stück weit auf das hören und wenn wir die Probleme, die dem zugrunde liegen, auch lösen. Ich habe letzte Woche einen der Generaldebatte
Noch vier Minuten, die anderen Herren müssen auch noch mal zu Wort kommen.
Es gibt eine Nervosität in der AfD, weil sie merken, dass gerade in dem Punkt ihnen das wichtigste Thema flöten geht. Ja. Und so können wir die AfD bekämpfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das aus der politischen Mitte heraus tun.
Unabhängig von der Frage der AfD ist ja die große Aufgabe für die Bundesregierung, das muss man so sehen, ordnungspolitisch zu wirken. Also auch wenn es die AfD nicht gäbe, müsste das, was wir als Dublin-Chaos mitunter erleben, neu geordnet werden, damit eben, ich sag's mal, Flüchtlinge, die man aufnehmen muss, auch aufgenommen werden können. Und Leute, die nicht ins Land gehören oder in ein anderes EU-Land gehören, dorthin gehören. Dieser ordnungspolitische Ansatz, der ist mit oder ohne AfD notwendig. Im Übrigen auch im Interesse der Menschen, die sozusagen in dieser Flüchtlingssituation sind. Dass sich die Bundesregierung dem widmet, das muss man zunächst mal begrüßen. Ob es immer mit den richtigen Mitteln ist, da liegen wir mitunter auseinander.
Ich würde da gerne mal nachfragen, auch bei Ihnen, Herr Emmerich. Wo sehen Sie denn einen Ansatz zu sagen, ja, wie wir mit der Migration umgehen, die nun viele Menschen wirklich auch als ein Problem sehen und auch als eine zu hohe Belastung?
Also ich glaube, da kommt es im Endeffekt auf zwei wesentliche Punkte an. Das eine ist, dass auch wirklich die Infrastruktur in den Kommunen entsprechend finanziell gut ausgestattet werden muss. Dafür hat jetzt ja auch die neue Koalition entsprechende finanzielle Möglichkeiten. Und das Zweite ist, das wird ja auch immer wieder diskutiert, die sogenannten Migrationsabkommen sind da zum Beispiel auch ein springender Punkt, um Migration zu steuern. Und in dem Zusammenhang muss man halt auch mal sagen, ja, es geht ja hier nicht nur um die Zurückweisung oder den Familiennachzug. De facto werden ja auch alle freiwilligen Aufnahmeprogramme und Resettlement-Programme der UN aufgekündigt. Und gerade diese Programme sind ja reguläre Migration, das sind ja reguläre Wege für Geflüchtete, ja, und die werden auch aufgekündigt. Das heißt, es wird einfach alles abrasiert und das ist ein großes Problem an der Stelle. Und ich will auch noch mal sagen, man hat doch eigentlich auch im Konrad-Adenauer-Haus erkannt, Lindemann hat es doch gesagt, dass diese Woche im Deutschen Bundestag mit diesen Abstimmungen bei den AfD-Anträgen und diesem großen Fokus auf Migration kein kluger Schachzug war für die Union, auch im Wahlkampf. Das hat er doch offen zugegeben. Genauso gut kann ich doch offen zugeben, dass natürlich der Anstieg der AfD jetzt nicht nur dem geschuldet ist, dass die Union diesen Rechtsruck mitgegangen ist, sondern auch der Tatsache, dass natürlich das Vertrauen in die Regierung gesunken ist und in die Handlungsfähigkeit des Staates, auch durch die Ampel und Entscheidungen in der Ampel. Da können wir doch gerade als Demokratinnen und Demokraten gut drüber reden.
Ja, aber dann wäre ja die Frage, wo sie da zusammenkommen, wo es einen Punkt gibt, wo man sagt, da hat man ein konstruktives Miteinander um dieses Problem, was ja, es ist ja, wir können ja nicht so tun, als sei es kein Problem.
Da stimme ich Ihnen zu und deswegen ist das gerade im Bereich der Migrationspolitik mit den Grünen extrem schwierig, weil die Grünen überhaupt das Problem nicht erkennen, geschweige denn, dass sie, Herr Emmerich hat es ja gerade bewiesen, irgendwelche Maßnahmen ergreifen wollen, um es in den Griff zu bekommen. Es ist aber dringend notwendig, dieses entsprechend zu tun.
Ja, aber darum ist das nicht für die Bürgerinnen, die jetzt sagen, dass sie es als eine Belastung empfinden, ist es dann nicht genau der Punkt, dass man viel mehr für die Integration tun müsste, für die Menschen, die hier sind, dass die in Arbeit kommen, all das, dass das viel wichtiger ist als Grenzkontrollen?
Genau, deswegen haben wir das auch im Koalitionsvertrag stehen. Fakt ist aber, aufgrund der hohen Ankommenszahlen, ich habe Ihnen die ukrainischen Flüchtlinge nicht vorgeworfen, keine Kritik. Sie hätten nur bei den anderen Nationen entsprechend dann begrenzen müssen. Das haben sie nicht getan. Sie haben sogar noch ausgeweitet. Aber wir müssen das tun, beispielsweise auch durch integrative Tätigkeiten. Wir müssen aber die Kapazitäten in den Kommunen, in den Ausländerbehörden überhaupt schaffen, indem
wir haben Sie ja jetzt ganz viel Geld durch das Sondervermögen.
Nein, das haben wir leider nicht, weil das Sondervermögen nur für Infrastrukturmaßnahmen gilt und für die ganzen Bereiche gerade nicht.
Okay, dann haben Sie da noch was zu tun. Ja. Oh ja. Und wir sind noch lange nicht am Ende dieser Diskussion, aber jetzt dann doch unserer Sendezeit. Vielen Dank, Herr Emmerich, Herr Hüber, Herr Thrum und Frau Clemens. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie bei uns. Bis dann. Tschüss.